Unser Nachbarplanet, der Mars, soll wieder Ziel einer weiteren Forschungsmission werden. Insgesamt sind zurzeit 6 Missionen am Mars, 2 auf der Oberfläche, 4 in der Umlaufbahn. Und am 5. Mai 2018 soll der Marslander InSight gestartet werden und am 26. November 2018 auf der Oberfläche niedergehen. Hierzu begrüße ich Dr. Matthias Scott vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung Berlin-Adlershof und Projektbeteiligten. Guten Tag, Dr. Gott.
Guten Tag, Herr Wiener.
InSight, so die NASA-Mission. Könnten Sie mit wenigen Worten erst einmal grundsätzlich das Programm vorstellen? Es ist eine nicht gar so teure, für NASA-Verhältnisse gar so teure Mission, die dem Discovery-Programm entspricht, wo also kleine oder mittlere Raumsonden bestimmte Forschungsziele verfolgen sollen. So unter anderem eben die Marsforschung mit InSight.
Ja, also im Discovery-Programm werden normalerweise kleine Missionen geflogen, die also, wie Sie schon gesagt haben, einen gewissen Kostenrahmen nicht überschreiten dürfen. Das heißt normalerweise auch, dass man dort keine Technologie zum Einsatz bringt, die man erst noch vorab neu entwickeln muss. Das heißt, was wir im Moment fliegen oder was wir am 5. Mai fliegen werden, ist ein Nachbau vom Mars-Phoenix-Lander, der also den Nordpol des Mars erkundet hat. Und die Instrumente, die beigestellt werden, also das Seismometer aus Frankreich und unsere Wärmeflusssonde HP3, die sind auch schon sehr weit fortgeschritten gewesen, als diese Mission ausgewählt war. Wir werden jetzt natürlich zum ersten Mal geflogen, aber die Vorentwicklungen waren im Wesentlichen zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen. Das ist bei Discovery-Missionen eigentlich so üblich.
Was soll denn bei dieser Mission neu erforscht werden? Denn letzten Endes, der Name deutet schon darauf hin, es soll eben offensichtlich in die Tiefe des Mars gehen.
Ja, also man hat ja schon viele Missionen geflogen und im Moment befinden sich auch zahlreiche im Orbit. Also der Mars wird aus allen Winkeln fotografiert. Die 2 Rover, die noch aktiv sind, gucken sich die ganze Sache ganz genau am Boden an. Aber was eben bis jetzt fehlt, ist, dass man sozusagen ins tiefe Innere des Mars blickt. Also die tiefste Erkundung, die bis jetzt gemacht wurde, war eben mit dem Polarländer. Da hatte man so eine Schaufel, mit der man versucht hat, den Sand so ein bisschen zur Seite zu kratzen, um das Eis im Untergrund freizulegen. Ist auch gelungen, aber ist eben eine Tiefe von 20 Zentimetern gewesen. Jetzt geht es eben darum, das tiefe Innere zu erkunden, also die eigentliche Struktur. Wie ist der Planet aufgebaut? Also man stellt sich das natürlich genauso vor wie auf der Erde. Hat man auch Hinweise für Schalenaufbau, in der Mitte einen Kern, wobei da noch nicht ganz klar ist, ob es da einen festen Kern in der Mitte gibt oder nicht. Darüber ein Gesteinsmantel, oben die Kruste. Das weiß man im Prinzip, aber man hat wenig Daten darüber, über die Volumina, wie groß ist der Kern, wie dick ist die Kruste. Das kann man im Moment alles nur schätzen und das ist genau das, worum es bei der Mission dann schlussendlich geht.
Und hier hat auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitgewirkt, nämlich bei diesen Experimenten. Was ist das dann ganz konkret?
Also unser Beitrag zu der Mission ist eine Wärmeflusssonde. Das ist also ein Gerät, was den geothermischen Energiestrom quasi misst. Wir Planetenphysiker stellen uns so einen Planeten eigentlich immer als Wärmekraftmaschine vor. Also im Inneren ist heiß. Da wird auch noch Wärme freigesetzt durch natürliche Radioaktivität und diese Wärme treibt Prozesse. Also zum Beispiel auf der Erde die Erzeugung des Magnetfeldes, auf dem Mars abwesend, aber auch Mantelkonvektion, auf der Erde Plattentektonik, auf dem Mars hat man dafür keine Hinweise. Also alles, was ein Planet so macht, Vulkanismus und so weiter, wird aus Wärme gespeist, die im Inneren freigesetzt wird. Und das ist eigentlich das Ziel dieser Wärmeflusserkundung, dass man also versucht zu quantifizieren, wie viel Energie steht dem Planeten eigentlich zur Verfügung, wie sieht es im Inneren aus. Und über die radioaktiven Elemente kriegt man außerdem noch einen Hinweis auf die chemische Zusammensetzung.
Das ist mit einem Instrument gekoppelt. Ich sage das jetzt mal volkstümlich Bohrer. Sie würden jetzt sagen Hammer.
Ja, genau. Also die Wärme, die im Inneren freigesetzt wird, wird ja schlussendlich dann irgendwann von der Oberfläche in den Weltraum abgestrahlt und muss eben auf ihrem Weg in den Weltraum zwangsläufig durch diese äußerste Schicht. Und das ist genau die Stelle, an der wir sie erwischen. Also wir messen also sozusagen in den oberen 5 Metern das Temperaturprofil und die Wärmeleitfähigkeit im Boden und können daraus dann zurückrechnen, wie viel Wärme in Watt pro Quadratmeter sozusagen vom Planeten abgestrahlt wird. Also wir haben diese Hammersonde, die sich selbstständig mit einem kleinen Schlagmechanismus in den Boden bringt und ein Kabel hinter sich herzieht, was mit Temperatursensoren ausgestattet ist. Auf dem Kabel messen wir dann sozusagen den Temperaturgradienten, entlang dessen sich die Wärme nach außen bewegt, fließt Und mit dem Hammer selber haben wir noch eine Heizsonde eingebaut, die die Wärmeleitfähigkeit misst. Und aus diesen zwei Messungen zusammen kann man dann den Energiestrom berechnen.
Woher weiß denn dann der Hammer, dass er auch noch unten hämmert? Denn beim Bohrer ist es einfach. Der wird angesetzt und das Ziel ist vorgegeben, weil er hier geradlinig ist.
Gut, genau weiß man es natürlich, wenn man es absetzt, nicht. Deswegen haben wir im Hammer selber noch Neigungsmesser eingebaut. Also das sind so, wie Sie auch in Ihrem Telefon wahrscheinlich haben, Akzelerometer, die einfach die Neigung des Geräts zum Gravitationsvektor messen, sodass wir also wissen, in welchem Winkel wir schlussendlich uns in den Boden gehämmert haben und können dann daraus natürlich dann die Tiefe rekonstruieren. Also man geht schon davon aus, dass die Landestelle relativ langweilig ist. Also für den Geologen wäre das alles nichts. Ist natürlich eine Frage von Sicherheit der Landung, dass man also eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, dass da also wenig, möglichst wenig Steine rumliegen, möglichst wenig Topografie ist. Ist schon ziemlich flach, aber natürlich kann man leichte Bodenwellen da jetzt nicht ausschließen, sodass man nicht garantieren kann, dass man senkrecht reingeht. Aber wichtig ist, dass man hinterher weiß, wie man reingegangen ist. Und das messen wir.
Und wenn der Hammer jetzt auf harten Stein trifft, der eingelagert ist, arbeitet er sich dann durch den Stein durch oder umfährt er ihn?
Also das Prinzip ist ja, wie Sie richtig sagen, dass im Grunde genommen das Material vorne an der Spitze des Hammers zur Seite verdrängt wird. Und wenn dann natürlich jetzt Steine, schwere Gegenstände sind, dann ist das erstmal ein Hindernis. Man hat schon die Landestelle so ausgesucht, dass also möglichst wenig Steine überhaupt zu erwarten sind. Das ist also ein Gebiet, was über Milliarden Jahre von Meteoriteneinschlägen gut durchgewalkt ist. Man erwartet also eigentlich im Wesentlichen Sand. Der Sand wird auch noch vom Wind transportiert. Das heißt also, man hat eigentlich erwartet man runde Körner und ein relativ angenehmes Ambiente für unseren Hammer, würde ich mal sagen. Natürlich, wenn ein Stein vor dem Hammer liegt, wird er erstmal gestoppt. Es kommt dann natürlich darauf an, wie groß ist der Stein, wo trifft man ihn. Also wir haben Experimente gemacht, wo wir so faustgroße Steine, eine ganze Lage eingebracht hatten ins Testbett. Dann haben wir erstmal einen Meter bis zu dieser Steinlage uns in den Boden gehämmert und dann ging es erstmal nicht weiter. Das hämmert dann eine Weile auf der Stelle, aber der Mol findet seinen Weg. Nach ungefähr einer halben Stunde hat man sowohl den Mol so ein bisschen zur Seite geschoben als auch den Stein und dann ging es tatsächlich weiter und man kann sich durch solche Steine auch nach unten weiter fortbewegen. Das geht schon, wenn sie nicht zu groß sind.
Ist auch eventuell eine chemische Analyse vorgesehen? Es könnte ja sein, dass man auch auf eine Wasserschicht trifft, also im gefrorenen Zustand natürlich. Könnte das registriert werden?
Also chemische Instrumente haben wir nicht an Bord. Da geht es ja jetzt bei diesem speziellen Experiment nicht drum. Wenn tatsächlich Wasser im Boden wäre oder auch, was ja dann auch dazu führen würde, dass die Körner anders zusammenkleben, man hätte dann also ja irgendwelche Brücken aus Eis zwischen den Körnern. Das würde man schlussendlich in der Leitfähigkeit des Bodens sehen. Also wir können das nicht direkt nachweisen, aber indirekt würde man es schon sehen. Es ist aber natürlich jetzt so, dass wir äquatornah landen und alles, was wir über den Mars wissen, deutet eigentlich stark darauf hin, dass man dort kein Wasser zu erwarten hat. Also die Neutronenspektrometer haben dort nichts gemessen. Ich gehe mal davon aus, dass das staubtrocken ist.
Nun 5 Meter Tiefe, die der Hammer erreichen soll, das hört sich nicht viel an, aber es gibt ja dazu auch noch ein weiteres Gerät, das ist eigentlich das Problemgerät, warum InSight 2 Jahre verschoben werden musste, nämlich das Seismometer, das ja dann bedeutend tiefer in den Mars eindringen kann.
Ja gut, das Prinzip beim Seismometer ist natürlich, dass Erdbebenwellen registriert werden, von denen man auf dem Mars auch einige erwartet. Zusätzliche Quellen wären in dem Fall noch Meteoriteneinschläge, die man dann sozusagen sogar vom Orbit aus nachträglich kartieren kann, sodass man die Quelle genau lokalisieren kann. Und die Ausbreitung der Wellen erfolgt natürlich durch den gesamten Körper. Und damit hat man dann sozusagen die Möglichkeit, das gesamte Innere zu durchleuchten. Also ein Seismometer misst direkt die innere Struktur. Man muss dazu sagen, natürlich, obwohl wir nur 5 Meter mit der Wärmeflusssonde im oberen Bereich die Temperatur messen, das Signal, was wir messen, kommt natürlich auch aus dem tiefen Inneren. Also man kann anhand der Wärme, die wir an der Oberfläche messen, weil sie ja eben von innen kommt, dann eben doch Rückschlüsse aufs tiefe Innere ziehen und die beiden Sachen gehören eben auch zusammen. Also sowohl die Temperatur im Inneren als auch die Struktur, Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Wellen sind miteinander gekoppelt und man braucht eigentlich beide Informationen, um das Innere zu erforschen.
Nun hat es ja bei dem bemannten Apollo-Programm der USA Anfang der 70er Jahre auch Wärmeflussexperimente gegeben. Liegen da Ergebnisse vor? Können Sie dazu unseren Hörern was sagen?
Ja, im Apollo-Programm wurden bei Apollo 15 und 17 2 erfolgreiche Messungen durchgeführt. Wurde auch versucht, auf Apollo 13 ein Wärmeflussexperiment zu fliegen, aber wie wir ja wissen, die Mission nicht am Mond angekommen. Apollo 16 hatte ein technisches Problem. Da ist ein Astronaut über ein Kabel gestolpert und hat also das Experiment sozusagen auf die Weise unglücklich gestoppt. Apollo 15 und 17 waren recht erfolgreich. Man hat dort Wärmeflusssonden in den Boden eingebracht, bis in eine Tiefe von bis zu knapp 3 Metern, was auf dem Mond hinreichend ist. Auf dem Mars muss man ein bisschen tiefer, weil dort die Wärmeleitfähigkeit des Bodens höher ist. Was rausgekommen ist, ist, dass man also den Gehalt von radioaktiven Quellen im Mond besser abschätzen konnte. Es war vorher immer nicht ganz klar, besteht der Mond aus erdähnlichem Material oder ist es doch ganz was anderes. Das hängt damit zusammen, dass man verschiedene Theorien hat, wie der Mond entstanden sein könnte. Und schlussendlich sind aus diesen Messungen wichtige Hinweise geschlossen worden, dass also der Gehalt an radioaktiven Elementen im Mond sehr ähnlich ist zu dem auf der Erde, was also die Theorie stützt, dass der Mond durch einen großen Impact auf der Erde entstanden ist und sich dann sozusagen im Orbit reakkretiert hat, also sich neu gebildet hat und aber im Groben aus sehr ähnlichem Ausgangsmaterial besteht.
Nun, die USA hatten Mitte der 70er Jahre die Viking-Sonden, 2 Stück, auf dem Mars platziert. Und da waren, glaube ich, wohl auch Seismometer an Bord. Wissen Sie noch etwas darüber, über die Auswertung, welche Ergebnisse das geliefert hat?
Ja, das Problem bei den Viking-Seismometern war, dass sie eben nicht auf den Boden ausgebracht wurden, sondern die waren fest am Lander montiert. Das heißt, alle Signale, die man da hätte erwarten können, wären dann sozusagen über die Landerfüße in das System eingekoppelt worden. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man eigentlich gerne einen Seismometer betreibt. Das war damals den Ressourcen geschuldet, nehme ich an. Des Weiteren gab es auch keine Abschirmung gegen den Wind. Das heißt, man hat schlussendlich eigentlich nicht ein seismisches Ereignis feststellen können. Also man hat Ereignisse gesehen, von denen man aber dann schlussendlich nicht genau wusste, ist es jetzt ein Erdbeben oder war es doch eine Windböe. Man hat mal ausgerechnet, es hätte ein großes Beben, ich glaube Stärke 8, in der Nähe von weniger als ein paar hundert Kilometern geben müssen, damit man es überhaupt hätte registrieren können. Aber wie gesagt, da sind die Ergebnisse eher negativ gewesen. War aber ein Problem davon, wie die Instrumente angebracht waren.
Der Idealfall wäre ja auch in diesem Fall, wenn es wenigstens 2 bis 3 Sonden geben könnte an unterschiedlichen Stellen mittels des Seismometers, dann hätte man noch genauer die Lokalität eines Bebens auf dem Mars im Untergrund registrieren können. Sehe ich das falsch?
Ja, das ist natürlich richtig. Es gab auch schon viele Bestrebungen, ein kleines Netzwerk auf dem Mars zu installieren. Das ist bis jetzt aus Kostengründen immer nach hinten gestellt worden. Natürlich hoffen wir, dass das nicht das einzige Seismometer bleibt und auch nicht die einzige Wärmeflusssonde. Also die Geräte sind schon dafür ausgelegt, dass sie lange am Mars überleben können. Das heißt also, man könnte jetzt anfangen, nach und nach, wenn das jetzt in diese Mission ein Erfolg wird, weitere Lander zu platzieren, um damit dann sukzessive ein Netzwerk aufzubauen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal der erste Versuch. Macht ja auch Sinn, dass man erstmal guckt, wie stark ist die Seismizität überhaupt? Hat man da alle Informationen, die man braucht, um das zu machen? Funktioniert das so, wie wir uns das gedacht haben? Und wenn man das dann weiß, dann kann man natürlich den zweiten Schritt machen und noch ein weiteres oder 2 weitere Seismometer entsprechend aufstellen. Und dann kann man natürlich noch viel mehr machen. Das stimmt.
Wissen Sie, was die Ursache gewesen ist bei dem Inside-Seismometer? Also es soll ja an dem Gerät gelegen haben, dass diese Startverzögerung dann erfolgt ist.
Ja, also das Problem ist, dass die schwingende Masse im Seismometer, die ja also sozusagen die Erdbebenwellen aufzeichnet, ist sehr fein aufgehängt und in einem evakuierten Behälter. Das heißt also, die Luft wird abgepumpt, weil die Brownsche Bewegung der Moleküle ansonsten das Seismometer aus dem Tritt bringen würde. Das ist also so empfindlich, dass man es im Vakuum aufhängen muss und an dieser Vakuumdichtigkeit hat es dann schlussendlich gehapert. Das war jetzt kein großes Leck, aber da das Instrument so empfindlich ist, macht auch schon ein kleines Leck viel Ärger. Der Principal Investigator vom JPL, Bruce Bennett, hat das mal ausgerechnet oder anschaulich gemacht. Also wenn Ihr Auto einen Platten hätte, wo so viel Luft reinkommt wie in das Seismometer, müssten Sie ihn alle 200 Jahre neu aufpumpen. Aber hat halt gereicht, die Performance war nicht mehr da. Musste man halt sozusagen verschieben. Das Problem ist jetzt gelöst und jetzt hoffen wir halt, dass die Daten dann eben gut auch aussehen.
Welche weiteren Experimente hat InSight mit an Bord?
Also wir haben natürlich in erster Linie noch 2 Kameras, um überhaupt erstmal den Bereich, wo die Instrumente ausgesetzt werden, abbilden zu können. Das heißt also, es ist eine Kamera direkt am Lander montiert, die den gesamten Raum, wo der Roboterarm Zugriff hat, ablichtet. Und dann ist am Arm selber noch eine Kamera, mit der man dann Stereobilder machen kann, indem man den Arm ein kleines bisschen bewegt, sodass man also von dem Gelände direkt am Lander erstmal ein 3D Modell machen kann, um sich zu überlegen, wo genau sollen die Instrumente eigentlich hin. Das ist also sozusagen für die Technik wichtig. Natürlich kann man mit den Kameras dann auch noch weitere Wissenschaft machen. Man kann also Staubmessungen machen, indem man halt guckt, wie wird das Sonnenlicht gestreut. Es ist außerdem noch ein Experiment an Bord, was zusammen mit dem Kommunikationssystem funktioniert, das also über die Dopplerverschiebung der Signale zum Lander von der Erde berechnen kann, wie die Rotation des Mars sich ändert. Das ist ja ein Kreisel, der sozusagen auf einem Präzisionskreisel sich bewegt. Und da kann man also aus der Art und Weise, wie der Mars sich dreht, rückschließen auch, wie es im Inneren die Masse verteilt ist. Das ist sozusagen der dritte Teil, der ins Innere guckt. Es gibt noch eine ganze Menge an Hilfssensoren, die also dafür da sein sollen, dass die Seismometerdaten besser interpretiert werden können. Wir haben also eine Wetterstation an Bord, um die Windgeschwindigkeiten zu messen und den Luftdruck, weil das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise auf die Seismometerdaten durchschlagen kann. Wir haben auch ein Magnetometer an Bord, denn das sozusagen die Magnetfeldumgebung bestimmt. Wenn also Sonnensturm vorbeikommt, würden wir das auch sehen. Und wir haben für HP3 noch als Hilfssensor ein Radiometer, was die Oberflächentemperatur misst.
Na, das ist doch ein recht ordentliches Wissenschaftspaket und es ist sicherlich auch eine gute Vorbereitung für die große Armada, die dann im Jahr 2020 in Richtung Mars aufbrechen soll. Es dürfte ganz schön spannend werden.
Ja, da ist im Moment einiges im Fluss, würde ich sagen. Da kann man also auf interessante Ergebnisse gespannt bleiben, das stimmt.
Und es sollen ja auch jetzt aktuell bei dieser Mission 2 CubeSats mitgeführt werden.
Also das sind tatsächlich CubeSats, die dem Engineering eigentlich eher dienen als der Wissenschaft. Da soll also der Eintritt der Landesonde in die Marsatmosphäre soll überwacht werden. Das ist jetzt also die erste Anwendung von CubeSats am Mars, ist aber in dem Fall jetzt nicht wissenschaftsgetrieben, ist natürlich trotzdem eine Demonstration, dass sowas funktionieren kann. Und wenn man erstmal demonstriert hat, dass es funktioniert, kann man natürlich auch dann danach überlegen, da gibt es auch schon verschiedene Initiativen, was man mit solchen CubeSats wissenschaftlich am Mars erreichen kann.
Ich hoffe, wir hören uns wieder, wenn die Mission einigermaßen am Mars angekommen ist und funktioniert und erste Wissenschaftsergebnisse vorliegen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Matthias Gott vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt-Institut für Planetenforschung und Projektbeteiligten bei der NASA-Mission InSight.
Vielen Dank. Sehr gerne.